Deutschlandfunk, Medias Res.
Heute mit Annika Schneider. Willkommen. Wut, Panik, Tränen. Damit reagieren manche Menschen in Russland auf die jüngste Entscheidung der russischen Medienaufsicht. Sie hat Instagram gesperrt und versucht so mit aller Macht an der Deutungshoheit über die Verbrechen in der Ukraine festzuhalten. Wie erfolgreich die russische Regierung selbst soziale Netzwerke nutzt, um weltweit Propaganda zu streuen, darum geht es bei uns heute. In der Ukraine riskieren währenddessen Reporterinnen und Reporter ihr Leben, um zu berichten, was dort wirklich passiert. Der Tod eines Kollegen aus den USA zeigt, wie gefährlich die journalistische Arbeit inzwischen ist. Gestern ist in einem Vorort von Kiew in Irpin ein US-Journalist erschossen worden. Brent Renault war in der Region unterwegs, um für das US-Magazin Time einen Film über Flucht und Migration zu drehen. Sein Kollege, der Filmemacher Juan Arredondo, wurde bei der Attacke verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Zu sehen war das auf dem Twitter-Kanal von Bild-Reporter Paul Ronsheimer, der seit der Invasion direkt aus der Ukraine berichtet. Ich konnte Paul Ronsheimer heute Mittag in Kiew erreichen und ihn fragen, ob er bei dem Vorfall selbst auch in der Nähe war.
Ich war auch in Irpin, allerdings ist sozusagen die Brücke, wo ich das gefilmt habe, mindestens 1 Kilometer entfernt von dem, wo sie sozusagen angeschossen wurden. Aber in dem gesamten Teil ist sozusagen, ja, tobt der Krieg, ist es halt sehr unübersichtlich. Ja, das ist auch in der Nähe, wo vor einer Woche ungefähr Raketen eingeschlagen sind, wo Zivilisten getötet wurden. Also da kann es jederzeit zu Kampfhandlungen kommen. Die Vorwürfe sind, dass es eben russische Soldaten waren. Wir wissen, dass es dort Scharfschützen gibt. Wir wissen auch, dass offenbar, als der Beschuss losging, sie umgedreht sind und dann von hinten getroffen wurden. Also so erzählt der Kollege das, dass der Brent Renault im Nacken getroffen wurde. Er selbst hat ja überlebt, schwer verwundet. Aber ich habe es selbst nicht gesehen. Ich habe erst sozusagen Sichtkontakt gehabt ab dem Moment, als die Evakuierung losging und die beiden oder der eine Kollege dann auf der Trage sozusagen über diese Brücke evakuiert wurde, der schwer verletzt war und der zu dem Zeitpunkt noch nicht wusste, dass sein Kollege gestorben war. Und dann später, ungefähr 1,5 Stunden später, haben wir dann die Leiche von Brent Renault dort gesehen.
Reporter ohne Grenzen zählt inzwischen ja schon mehrere Fälle von Journalisten, die unter Beschuss geraten sind, obwohl sie deutlich als Pressevertreter gekennzeichnet gewesen sein sollen. Sind das gezielte Angriffe auf die Berichterstatter?
Das kann ich nicht sagen, das weiß ich nicht. Ich habe dafür keine Belege, ob es wirklich gezielte Angriffe waren. Was wir leider in diesem Fall sagen müssen, ist, dass es offenbar das Auto oder sehr wahrscheinlich das Auto, was die beiden Kollegen benutzt haben, nicht als Presse gekennzeichnet war, was jetzt keine Relativierung dieses Vorfalls sein soll. Aber es ist so, Sie müssen sich das so vorstellen, in dem Gebiet, in Irpin ist es so, Sie kommen dort mit dem Auto an und dann laufen Sie durch den Ort, weil Sie gar nicht durchkommen normalerweise, weil diese Brücke eben zerstört ist. Das ist diese erste Brücke und von dort aus müssen Sie versuchen Sie meistens zu Fuß weiterzukommen, was Sie natürlich sehr sichtbar macht. Und die beiden Kollegen haben, so erzählte der verletzte Kollege, ist offenbar sind mit einem Zivilisten, der ihnen angeboten hat, sie in die Stadt zu fahren, dann mitgefahren. Von daher gehe ich nicht aus, dass ihr Auto wie sonst üblich mit großen Press-Signs ausgestattet worden ist. Aber auch das kann ich nicht hundertprozentig sagen. Aber ich gehe davon aus, dass das nicht der Fall gewesen ist.
Das heißt, Sie persönlich kennzeichnen sich schon deutlich sowohl am Fahrzeug als auch mit einer Presseweste oder einem Badge oder so?
Ja, wir haben Badges normalerweise, also insbesondere am Auto, sehr, sehr groß, wo wir entweder TV oder Press stehen haben. Das machen auch alle Kollegen so. Nur ich weiß nicht, ob sozusagen diese Kennzeichnung das aufgehalten hätte, wenn ich jetzt davon ausgehe, wenn es stimmt, dass es russische Soldaten waren, was ich wie gesagt nicht selbst sagen kann, aber das sind die Vorwürfe, dann ist es ja das Ziel von Wladimir Putin und der russischen Armee, eben hier für Panik zu sorgen und für Panik nicht nur bei Zivilisten, sondern möglicherweise auch bei internationalen Berichterstattern. Von daher, glaube ich, nimmt man das durchaus billigend in Kauf, dass auch Reporter hier sterben.
Wie können Sie gerade überhaupt Bericht erstatten? Wie frei können Sie sich bewegen? Wie sind die Rahmenbedingungen?
Wir können uns insbesondere in Kiew relativ frei bewegen, dadurch, dass wir eine Akkreditierung haben. Also Sie kommen mit einer klassischen, in so einem Fall Militärakkreditierung, durch die Checkpoints in Kiew. Die müssen Sie auch jedes Mal vorzeigen. Da gibt es auch keine Probleme, zumindest hatte ich noch keine. Der Punkt in Irpin, soweit ich weiß, wurde nach dem Vorfall und nach dem tragischen Tod des Kollegen für die Presse gesperrt. Das heißt, auch an diese Brücke dort kommt man nicht mehr. Die offizielle Begründung ist, dass es zu gefährlich sei. Aber Irpin ist ja nicht der einzige Ort, wo dieser brutale Krieg passiert. Heute in Kiew haben wir einen Beschuss einer Wohnanlage erlebt, wo wir heute Morgen waren. Und auch ein zweites Haus wurde in Kiew getroffen, das ich gerade sehen konnte, wo auch Menschen ums Leben gekommen sind. Ich habe da bislang keine Behinderung meiner Berichterstattung erlebt.
Es wird sehr klar, wie viel Sie auch riskieren bei der Berichterstattung dort. Wann ist der Punkt erreicht? Was muss passieren, damit Sie sagen, jetzt reise ich aus, das wird mir zu gefährlich?
Schwere Frage. Natürlich wägt man da ab, sowohl sein persönliches Risiko als das auch das Risiko des gesamten Teams. Noch muss ich sagen, dass es viele internationale Berichterstatter hier sind, also neben mir CNN zum Beispiel, Fox News, BBC, also die großen internationalen Networks. Und solange das der Fall ist, will ich jetzt nicht sagen, fühlt man sich dann doch etwas sicherer durch die Tatsache, dass andere Kollegen vor Ort sind. Also ganz alleine würde ich, glaube ich, nicht hier bleiben. Das ist dann eine Gefahr, die schwer zu kalkulieren ist. Und natürlich geht es auch darum, wie die Berichterstattung noch funktioniert. Also wenn wir jetzt das Beispiel Irpin nehmen und dort konnten Sie zum Beispiel keine Live-Schaltung machen, weil es kein Handynetz mehr gibt. In Kiew funktioniert dieses Netz noch. Das ist sicherlich auch eine Frage, die man immer mitbewerten muss. Also wie ist die Infrastruktur dafür? Auf der anderen Seite, wenn wir nicht mehr hier sind, wer ist dann noch hier und wer dokumentiert objektiv das, was passiert? Ich habe zum Beispiel riesen Respekt von meinem Freund und Kollegen Evgeny Moletka, mit dem ich erst im Januar lange zusammengearbeitet habe in Kasachstan und dann hier. Der ist jetzt als einziger Journalist in Mariupol, berichtet für AFP und berichtet dort über den Beschuss oder die Raketen auf das Kinderkrankenhaus. Mit dem hatte ich Kontakt. Und das für ihn ist es wahnsinnig schwierig, weil natürlich die Stadt eingekesselt ist im Moment und er dennoch versucht, das zu dokumentieren. Und gleichzeitig das Internet ausgefallen ist, größtenteils, er kriegt nur ganz schwer die Bilder raus. Aber wir sehen, was ein Einzelner wie Evgeny für einen Unterschied machen kann. Dadurch, dass er da ist, sehen wir seine Bilder aus dieser belagerten Stadt.
Das sagt Paul Ronsheimer, der für die Bild aus Kiew und Umgebung berichtet. Wie schwierig das inzwischen ist, darüber habe ich heute Mittag mit ihm gesprochen. Wir verdanken es mutigen Reporterinnen und Reportern, dass wir überhaupt wissen, was in der Ukraine gerade passiert. Denn die Kriegsparteien allein sind keine verlässliche Quelle. Vor allem Russland streut gezielt Propaganda. In der EU nicht mehr ganz ungehindert. Die russischen Staatsmedien RT und Sputnik sind hier inzwischen verboten. In anderen Teilen der Welt verbreiten sie weiter ihre Inhalte. Und das auch dank der großen sozialen Netzwerke. Heike Wipperführt berichtet.
Warum profitieren sie von Putins Propaganda? Diese Frage stellte der britische Schauspieler Sacha Baron Cohen vorige Woche auf Twitter und rechnete mit den großen sozialen Netzwerken aus den USA ab. Facebook, Twitter, Google und YouTube würden die Propaganda russischer Staatsmedien wie RT und Sputnik verbreiten, obwohl Putin ein Kinderkrankenhaus in der Ukraine bombardiert habe, schrieb der 50-Jährige. Auf seine scharfe Kritik erhielt er vermutlich keine direkte Antwort. Doch Ende vergangener Woche traf YouTube eine weitreichende Entscheidung. Die Internetplattform werde das am 2. März in der EU in Kraft getretene Verbot russischer Staatsmedien so schnell wie möglich weltweit auf ihre 2 Milliarden Nutzer ausweiten. Entfernt würden auch Inhalte, welche die russische Invasion in die Ukraine leugnen, minimieren oder vertuschen, hieß es in einer Stellungnahme der Plattform, die dem Suchmaschinenbetreiber Google gehört. Laura Adelson ist Desinformationsforscherin an der New York Universität. Sie hält das Verbot für eine gute Idee. Die Plattformen sind wie Maschinengewehre für Falschinformationen. Den Leuten, die am meisten schießen, wurde mit dem Verbot erst einmal das Handwerk gelegt. Aber die Waffen sind immer noch da und jemand anders kann sie wieder aufgreifen. Einige Medienexperten in den USA sehen das anders. Laut Zeitungsberichten warfen sie der US-Regierung eine Einschränkung der Pressefreiheit vor, als sie 2017 verlangte, dass sich RT und Sputnik als ausländische Agenten registrieren lassen, weil sie im Auftrag der russischen Regierung versuchen würden, US-amerikanische Entscheidungsprozesse zu beeinflussen. RT konnte weiterhin politische Werbung auf sozialen Netzwerken kaufen, bis zur russischen Invasion in der Ukraine. Laut Politico forderten Politiker aus der Ukraine und angrenzenden Ländern von den Plattformen, hart gegen russische Desinformation durchzugreifen. Während Reddit RT und Sputnik von seiner Plattform verbannte, verbreiteten Meta und Google die russische Propaganda weiter. Verboten RT und Sputnik aber, von Werbung in ihren Videos und Nachrichtenkanälen auf ihren Plattformen zu profitieren. Auch große Marken und Thinktanks haben sich aus der Werbefinanzierung zurückgezogen. Das sei folgerichtig, aber zu wenig und zu spät, warnte Heidi Tworek, Historikerin an der Universität von British Columbia in Kanada. Die Besetzung der Krim geschah 2014. Wir müssen uns fragen, warum in den letzten 8 Jahren so wenig getan wurde und es eine groß angelegte Invasion in die Ukraine benötigte, um Änderungen im Umgang mit Staatsmedien herbeizuführen. Experten wie Laura Adelson von der New York Universität fordern, dass die Algorithmen der Plattformen polarisierende Inhalte nicht mehr optimieren und dass Werbeanzeigen vor der Veröffentlichung auf ihren Wahrheitsgehalt überprüft werden. Die sozialen Netzwerke müssen die Qualität der Inhalte auf ihren Plattformen viel besser überwachen und kontrollieren. Sie haben eine ganze Armee von Technikern, die das tun könnte. Doch während die großen Netzwerke ihre Inhalte regulieren, stoßen rechtsextreme Plattformen in die Lücke und übernehmen die Verbreitung russischer Propaganda. Das Videoportal Rumble aus Kanada zum Beispiel. Es soll den Streaming-Service für Truth Social, die neue Plattform des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump, übernehmen. Er war wegen seiner Rolle im Sturm auf das Kapitol in Washington am 6. Januar vorigen Jahres von Twitter und Facebook verbannt worden. Rumble will laut der Nachrichtenagentur Reuters auch die Videos und Propaganda von RT an seine 36 Millionen Nutzer weiterverbreiten. RT bei Rumble, ein zweischneidiges Schwert, warnt David Carroll, Medienprofessor an der New School in New York. Es ist ein sicherer Hafen für Leute, die von den großen Plattformen verbannt wurden. Die Frage ist, ob das den Extremismus verschlimmert oder auf einen Bereich im Internet beschränkt, von dem aus sie nicht gut infiltrieren oder infizieren können. Eine Antwort haben wir noch nicht. Ganz klar. Seit der Invasion in die Ukraine herrscht im Netz ein beispielloser Informationskrieg. Schon vor 3 Jahren hielt der Schauspieler Sacha Baron Cohen eine Rede, in der er die großen Plattformen dazu aufrief, absurde Botschaften von autoritären Regimen an Milliarden von Menschen nicht mehr zu verbreiten. Dafür sei es jetzt höchste Zeit, sagen Medienleute wie David Carroll.
In einem Beitrag von Heike Wipper führt aus den USA.
Thank you.
Wir machen einen kleinen Zeitsprung zurück. Vor 6 Wochen, am 28. Januar, rätselten viele noch, ob Putin tatsächlich in die Ukraine einmarschieren werde. In der Heute-Show im ZDF ging es an diesem Abend um die Rüstungsindustrie. In einem Sketch zum Waffenkauf per Teleshopping.
So Leute, und jetzt gilt's wieder. Anrufen, anrufen, anrufen. Nur noch 34 Stück übrig von der wunderbaren Panzerhaubitze 2000 von Krauss, Maffei, Wegmann. Eine absolute Spitzenhaubitze. Und wer jetzt 10 von den Babys bestellt kriegt, ich drehe durch. Eine Panzerfaust, gratis dazu. Und diesen Gurkenhobel im frechen Camouflage-Look. Hobeln, bis der Russe kommt.
Der engagierte Verkäufer hier, das ist Till Reiners, als Kabarettist auch regelmäßig in der Anstalt im ZDF zu sehen, bald auch mit eigener Sendung bei Dreisat. Ich wollte heute Mittag von ihm wissen, ob er sich diese Nummer jetzt, nachdem die russische Armee in die Ukraine einmarschiert ist, immer noch gut anschauen kann.
Ich würde sagen, das hat immer noch erschreckende Aktualität. Also die Argumentation der Sendung war, wir tun so, also wir sagen gerade, wir können der Ukraine keine Waffen liefern. Das war noch diese Phase. Und gleichzeitig liefern wir an ganz viele Regime Waffen. Das ist einfach nicht, also das kann man nicht verargumentieren. Also gleichzeitig liefern wir super viele Waffen nach Saudi-Arabien. So, und viele Diktaturen. Und ich finde, das hat nach wie vor seine Berechtigung. Ich finde, die ist jetzt nicht besonders schlecht gealtert. Nee. Also dann wurden ja irgendwann Waffen bewilligt auch an die Ukraine. Also das war gar nicht so der Stoßrichtung der Diskussion, finde ich, dieses Beitrags, sondern es war erstmal nur zu sagen, das ist eine ganz schön scheinheilige Argumentation, darum ging es uns.
Das ist die inhaltliche Seite, aber es geht ja vielleicht auch um den Ton in Satire. Guckt man jetzt nochmal genauer hin, wie man Sachen formuliert, wenn es um Kriegsthemen geht?
Ja, natürlich, würde ich schon sagen. Also gerade jetzt, weil viele Menschen so verunsichert sind und aufgewühlt, guckt man schon drauf, was trifft den Ton? Was ist richtig, so als Satire? Und wo sagt man, ja, okay, aber da hauen wir einfach nur daneben und das tut dem Thema dann auch nicht gut.
Was sind denn das für Themen, die man kabarettistisch jetzt anpacken kann und welche vielleicht auch gar nicht?
Das würde ich nicht vom Thema abhängig machen. Das glaube ich nicht. Ich glaube, thematisch kann man alles machen. Es ist immer nur die Frage, wie man das macht. Und da muss man sehr im Einzelfall gucken. Aber ich finde, man kann total viele Themen behandeln und muss das auch. Also ich glaube, jetzt gerade mit dieser ganzen Aufgeregtheit gibt es kaum Raum innerhalb einer Gesellschaft, wo Leute auch mal kurz noch mal durchatmen und irgendwie Sachen vielleicht noch mal aus einem anderen Blickwinkel betrachten, weil man auch so emotional aufgewühlt ist, so, was ich auch irgendwie verstehen kann. Aber ich finde, wir haben dann schon so ein bisschen die Aufgabe zu sagen, entweder, hey, wir machen mal was ganz anderes, jetzt gehen wir mal raus sozusagen, jetzt gehen wir mal um den Block, oder auch zu sagen, ey, weißt du was, ja, wir sind jetzt alle hier ein bisschen nervös und alle ein bisschen sauer, aber was ist eigentlich mit 100 Milliarden Euro? Wirklich? Ist es jetzt wirklich, mussten wir die jetzt in 3 Tagen durchpeitschen? Und warum 100 Milliarden? Ja, klar kann man das wagen und klar kann man da skeptisch sein. Absolut. Sowas zum Beispiel. Also es gibt ja sehr, sehr viele Aspekte um den Krieg herum, die man diskutieren kann.
Denn die Nachrichten sind ja gerade vor allem voll mit Bildern von Menschen auf der Flucht, von Bombenangriffen, von zerstörten Wohnungen. Das sind alles Themen, wo einem das Lachen sehr schnell vergeht, oder?
Ja, natürlich. Also das steht ja außer Frage.
Also das wären die Dinge, die man jetzt irgendwie in den Nachrichten hat, die sich aber überhaupt nicht eignen, um thematisiert oder aufgegriffen zu werden?
Nee, was auch. Also da ist ja nichts Lustiges dran. Also das wäre ja nur verrückt. Das würde ich ja aber auch nicht zu gefühlten Friedenszeiten machen. Also ist natürlich auch ein bisschen komisch, weil irgendwo ist ja immer Krieg. Da würde ich mich ja auch nicht über Opfer von Krieg lustig machen. Also das verbietet sich immer. So, das ist ja klar. Aber rund um das Thema kann man natürlich schon was Lustiges finden oder eine neue Perspektive auf Themen haben. Also das glaube ich schon. Und das ist ja auch die Aufgabe. Also es wäre ja auch komisch zu sagen, hört auf mit eurer Arbeit, wenn man das zu einem Bäcker sagt. Jetzt ist doch Krieg. Wie könnt ihr dann in aller Ruhe Brot backen? Ja, also das könnte man über jeden Job sagen und Satire hat eben die Aufgabe, da Fingerspitzengefühl zu haben, sowieso schon immer und jetzt halt besonders, aber natürlich hören wir da nicht auf, unseren Job zu machen.
Naja, so in den ersten zwei Wochen, die wir jetzt beobachten konnten, da war ja schon eine gewisse Ratlosigkeit in den Satire-Magazinen zu beobachten. Die meisten haben ihre Themen über den Haufen geschmissen. Jan Böhmermann hat quasi eine halbe Stunde lang vor allem über die eigene Fassungslosigkeit geredet.
Ja.
Das war wahrscheinlich doch nicht so einfach, den Schalter umzulegen, sich dann in den ersten Tagen an den Schreibtisch zu setzen und Gags zu schreiben, oder?
Nee, genau. Also ich finde, man muss auch erstmal klar machen nochmal, wo man steht, auch fürs Publikum. Also nicht, dass man einfach nur so ein verrückter Clown ist, der so gar nichts drumherum mitkriegt. Also ich finde, man darf dann auch gerne mal klar machen, wo man selber steht und wie man so selber emotional mitgenommen ist. Das finde ich auch. Und dann gibt es verschiedene Phasen, glaube ich, auch, die wir gerade so in Deutschland durchlaufen. Es gibt erstmal eine Phase, wo man sehr geschockt ist und dann eine Phase, wo man ja mehr und mehr wieder zu sich kommt und dann und einem ab und zu gelingt, dann doch ein bisschen Abstand dazu zu haben.
Gesamtgesellschaftlich gab es ja so ein bisschen den Impuls, wir rücken jetzt alle zusammen, wir stehen jetzt hier gemeinsam hinter der Ukraine. Und ein Thema, auf das sich alle Sendungen dann ganz schnell einigen konnten, das war die Putin-Kritik, die ja rauf und runter gelaufen ist. Aber wie ist das, Sie haben es ja soeben schon angesprochen, dann auch auf die eigenen Reihen zu schauen, eben nicht nur diese Lagerbildung zu betreiben?
Ja, genau. Also ja, das finde ich jetzt natürlich nicht so spannend, ehrlich gesagt. Also gegen Putin sein ist ja, also ist Teil des gesunden Menschenverstandes.
Hat die Anstalt eine ganze Sendung zugemacht, ne?
Ja, es ist ja auch völlig in Ordnung. Die hatte ja auch noch ein bisschen Nachholbedarf, glaube ich. Und das kann man ja auch machen so. Aber ich finde, jetzt ist es auch mal gut. Also ich finde jetzt, also für meine Verhältnisse, ich kann nur für mich sprechen, was ich spannend finde. So, und da würde ich sagen, also da muss man jetzt schon einen sehr guten Angang finden, nochmal wirklich was über Putin zu sagen. Also kann man bestimmt auch, glaube ich auch, aber das wird natürlich immer schwieriger, weil allein jetzt die Haltung, dass Putin doof ist, das wissen wir jetzt. Also den finde ich natürlich auch furchtbar, aber das muss ich dann nicht nochmal sagen, sondern die Frage ist schon, okay, aber gibt es da noch was Komisches, was Lustiges, dem abzugewinnen? Oder wie kann ich ihn besonders gut verarschen, müsste dann die Frage sein. Aber das finde ich für mich jetzt gerade nicht so spannend.
Sagt der Kabarettist Till Reiners, mit dem ich über Satire und Comedy in Kriegszeiten gesprochen habe. Und wir schließen den Bogen mit einem Blick auf die ukrainischen Flüchtlinge, die nach Deutschland kommen.
Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
Einen schönen guten Tag. Hier spricht André Fässer aus Lilienthal. Das ist in der Nähe von Bremen. Ich leite die Redaktion der Würme-Zeitung. Wir sind die Lokalredaktion des Bremer Weser-Kurier. In unserem Aufmacher morgen beschäftigen wir uns mit der Koordination der Flüchtlingsarbeit in der Gemeinde Lilienthal. Bislang sind einige Dutzend Menschen aus der Ukraine in unsere Region gekommen und die Hilfsbereitschaft der Menschen hier vor Ort ist groß. Jetzt geht es aber darum, die Bemühungen zusammenzuführen, um den Gästen passgenau helfen zu können. Wie das aussieht, welche Hilfsangebote schon da sind und woran es noch fehlt, das schauen wir uns heute Nachmittag bei einem Netzwerktreffen hier im Ort an. Wir werden dann gleich online berichten und den Text auch in die nächste Printausgabe bringen.
Das war unsere halbe Stunde Medien im Deutschlandfunk Nachmittag. Mehr Themen zum Hören und Lesen finden Sie online unter www.deutschlandfunk.de/mediasres und natürlich auch in der DLF Audiothek App. Nach den Nachrichten kommt hier der Büchermarkt. Dort geht es um ein Buch, das die erschreckenden Ereignisse in einer Wohngemeinschaft schildert. Wir sind das Licht, heißt es. Annika Schneider ist mein Name. Ich wünsche Ihnen einen schönen Nachmittag.